Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, geht es um Dinge, die alle Menschen lieber vermeiden wollen, nämlich um Arthrose und Gelenkschmerzen. Arthrose ist eine richtige Volkskrankheit, die alleine hier bei uns in Deutschland mehr als 5 Millionen Menschen betrifft. Wie sie entsteht, welche Therapieoptionen die moderne Medizin bietet und ob man sie tatsächlich rückgängig machen kann, das sind die Themen, die wir in der kommenden Stunde mit Herrn Dr. Matthias Meyer, Orthopäde und Manualmediziner hier in Ulm, besprechen wollen. Ich freue mich sehr auf Herrn Dr. Matthias Meyer und sage ganz herzlich willkommen zurück im Radio Free FM Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon mal über ganzheitliche Medizin gesprochen. Das war im November. Und ich würde Sie trotzdem gern bitten, dass Sie unseren Hörern so ein bisschen einen Background von sich mitgeben auf den Weg.
Ja, mein Name ist Dr. Matthias Meyer. Ich habe in Mainz Medizin studiert. Mit einer kleinen Unterbrechung wissenschaftlicher Art in New York City in den USA und habe dann nach dem Studium meine unfallchirurgisch-orthopädische Assistenzarztzeit in Köln und in Basel und dann im Villingen, Schwenningen im Schwarzwald absolviert, habe da meinen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie gemacht und habe mich dann entschieden, noch einen zweiten Facharzt draufzulegen für Reha-Medizin und das habe ich hier im RKU in Ulm machen dürfen. Und habe dann in der Zeit mich immer mehr mit manueller Medizin, Chirotherapie, Osteopathie und Chiropraktik beschäftigt und bin dann immer mehr in eine ganzheitliche Sichtweise abgedriftet und habe mich so ein ganz klein bisschen von diesem klassischen modernen Medizindenken verabschiedet, ohne mich natürlich dabei von den physiologischen, anatomischen Grundlagen zu verabschieden. Die sind weiterhin natürlich Basis jeglicher Therapie. Und dann habe ich mich jetzt seit bald 2 Jahre niedergelassen hier in Ulm am Ehinger Tor und da praktiziere ich dann diesen ganzheitlichen Ansatz.
Sie waren leitender Oberarzt im RKU. Wie kommt man dazu, dann sich selbstständig zu machen?
Nee, ich habe halt gemerkt, dass die Art, wie ich gerne Patienten sehen und behandeln möchte, ein bisschen von der Medizin, wie sie ja in der Klinik praktiziert wird, abschweift. Und irgendwann kommt man da in eine gewisse Dissonanz und die muss sich irgendwann auflösen. Und ich hatte damals eine kleine Privatsprechstunde, die ich abends einrichten durfte. Und das war in Ordnung, aber die Leute mussten dann teilweise um 21, 22 Uhr dann noch zu mir kommen. Und ich hatte irgendwann genügend Patienten im Rahmen dieser Sprechstunde, dass ich dann gedacht habe, okay, ich kann jetzt nicht von den Leuten verlangen, dass sie noch um 23 Uhr dann irgendwie in die Klinik kommen. Da wäre es doch eigentlich vernünftiger, sich eine normale Praxis für diese Art Tätigkeit aufzubauen. Genügend Patienten hatte ich ja dann schon, sodass der Umschwung eigentlich ziemlich schnell gefasst war, die Entscheidung.
Können Sie uns ein bisschen den Weg von der klassischen Schulmedizin zur ganzheitlichen Medizin aufzeichnen, dass wir einfach verstehen, was da die Entwicklung ist und vielleicht auch dann der Unterschied?
Also im Prinzip ist es so, ich bin ja Orthopäde-Unfallchirurg und auch in der Reha-Medizin habe ich mich hauptsächlich um orthopädisch-unfallchirurgische Belange gekümmert. Und wenn jetzt jemand kommt, beispielsweise mit einem Schmerz in einem Gelenk oder am Rücken, dann gibt es irgendeine Art Diagnostik, manchmal gibt es ein Röntgen, manchmal gibt es ein CT, manchmal eine Kernspintomographie und dann versucht man anhand der Struktur, die man dort sieht, festzulegen, ob man da irgendeinen pathologischen Befund, irgendetwas findet, was diesen Schmerz oder diese gesundheitliche Einschränkung erklären könnte, genau da, wo dieser Schmerz eben auch auftritt. Beispielsweise das Knie tut weh, dann schaue ich mir das Knie an. Wenn meine Hüfte weh tut, dann schaue ich mir die Hüfte an und wenn der Ellenbogen schmerzt, schaue ich mir den Ellenbogen an und so weiter. Und ich habe während dieser Zeit im RKU die Ausbildung zum Manualmediziner oder Chirotherapeuten machen dürfen und derjenige, der diesen Kurs geleitet hat, der hatte selbst eine deutliche Begeisterung für die manuelle Medizin und die hat er mir einflößen können, also hat er diese Begabung gehabt, mir da diese Lust zu geben. Und ich habe dann gemerkt, ich kann eigentlich ganz andere Dinge machen am Menschen, außer jetzt eine Tablette verschreiben oder eine Spritze ins Knie jagen oder ein Rezept für Physiotherapie aufschreiben, sondern ich konnte tatsächlich selber etwas am Problem verbessern. Und dann bin ich diesen Weg weitergegangen, war aber dann mit dem, was ich hier in Deutschland gelernt habe, zum Schluss noch nicht ganz befriedigt, weil ich habe dann vielleicht ein Drittel bis ein Hälftel der Menschen helfen können, die zu mir gekommen sind, und das war mir einfach zu wenig. Und dann bin ich auch den Weg in die USA gegangen, habe dann auch die osteopathische Ausbildung gemacht, und auch da war ich nicht sehr zufrieden mit diesem Gesamtansatz, den ich da hatte, bis ich dann einen Kollegen in den USA gefunden hatte, der eben auch diese ganzheitliche Sichtweise hatte und auch den Erklärungsmechanismus für verschiedene Erkrankungen mir so beibringen konnte, dass ich das sofort nachvollziehen konnte. Und das hat auch dann den Unterschied in meiner Therapie gleich gemacht. Und dann bin ich dann von zwischen 30-40% Verbesserung der Patienten gleich auf 90 hochgeschossen. Also mehr als doppelt so viel Menschen, egal welche Diagnose die Menschen jetzt bekommen. Wenn man versteht, woher diese Problematik kommt und nicht nur sich auf das Symptom reduziert, sondern die Ursache sucht, da haben wir ganz andere Erfolge beim Patienten. Und das habe ich dann während meiner Zeit im RKU eben abends in dieser kleinen Privatsprechstunde, ich will nicht sagen geübt. Es war ja schon so, dass die Patienten profitiert haben, aber ich habe meine Erfahrung sammeln können, auch mit Dingen, die ich als Orthopäde normalerweise nicht unbedingt sehe. Beispielsweise Herzrhythmusstörung, Parkinson oder Tinnitus, Schwindel. Das sind Dinge, die ja normalerweise in gewissen Spezialistenkreisen dann diagnostiziert und behandelt oder therapiert werden. Aber es war dann unheimlich interessant zu sehen, dass dann Symptome aus ganz verschiedenen Fachbereichen sich verbessert haben, ohne dass ich das Ziel hatte, sie zu finden. Weil die Leute kamen wegen ihrer Knieprothese, die nicht in Ordnung war, zu mir, oder wegen einem Rückenschmerz. Und dann haben wir gesehen, dass der Hallux Valgus besser wurde oder die Herzrhythmusstörungen auf einmal weg waren oder wie Parkinson-Medikamente runterreduziert werden konnten. Das sind alles Dinge, die ich nicht geplant hatte, die ich beobachtet habe und die mir die Patienten halt wieder gespiegelt haben. Und das war der zündende Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, der Körper funktioniert nicht in Fachbereichen. Das ist etwas, was wir Mediziner eigentlich gemacht haben, damit wir uns spezialisieren können und einen kleinen Teilbereich des Körpers besser therapieren können. Aber den gesamten Prozess verstehen tun wir deswegen nicht besser. Und das ist etwas, was sich in den letzten 100, 120 Jahren dann langsam so entwickelt hat.
Diese Erkenntnis, vermute ich, können Sie auch speziell jetzt für unser heutiges Thema Arthrose nutzen. Wie das geht, wollen wir uns nachher mal überlegen. Aber wie Arthrose, das klingt fast wie ein Lexiko. Und da haben Sie vorhin schon mir so ein bisschen verraten, dass Sie daran arbeiten, an einem Lexikon mit chronischen Krankheiten.
Genau, ich hatte ja letztes Jahr schon ein Buch geschrieben, Der Mensch zu schlau zum Überleben. Und da gibt es einen Appendix mit chronischen Erkrankungen A bis Z. Nur ganz kurz, wie sie entstehen und was die moderne Medizin dagegen unternimmt und was man vielleicht auch selbstständig dagegen tun kann, auch um die Ursache zu finden. Und dieses Appendix habe ich jetzt als großes Lexikon aufgearbeitet. Und der erste Band, der wird dann wahrscheinlich im Mai erscheinen. Und da sind dann die Erkrankungen von A bis D, da ist Arthrose mit dabei. Und da zeige ich dann auch Bilder, wenn ich kann, vorher, nachher, um zu zeigen, wie, wenn man die Ursache findet, eine chronische Erkrankung auch rückgängig gemacht werden kann und nicht nur therapiert werden kann.
Wie entsteht Arthrose eigentlich?
Um das zu beantworten, muss man sich erstmal mit der Gelenkfunktion auseinandersetzen. Und man stellt sich das häufig vor wie so eine Schiene, die einfach nur hin und her reibt und die irgendwann abgerieben ist und dann zerstört ist und dann ersetzt werden muss, wie bei einer Maschine. Aber so funktioniert ein Gelenk eigentlich überhaupt nicht. Es gibt zwar zwei Gelenkoberflächen mindestens, manchmal auch mehr, die genau ineinander passen. Und wenn man mal so einen ganz gesunden Knorpel gesehen hat, also im Operationssaal sieht man das ja häufig gerade als Unfallchirurg, und ein gut funktionierender Knorpel. Es gibt, soweit ich weiß, nichts, was der Mensch jemals entwickelt hätte, was so eine gute Gleitfähigkeit hat wie ein lebendiger, gesunder Knorpel. Das ist von der Natur extrem gut gemacht. So, dass wenn Wenn die Voraussetzungen gut sind, dann wird dieses Gelenk das ganze Leben lang halten und nie degenerieren. Das sieht man auch an manchen Naturvölkern, wenn sie da 100, 110, 120-Jährige sehen, die keine Probleme mit ihren Gelenken haben. Dann muss man sich ja schon fragen, wie kommt es denn, dass es bei uns so häufig ein Problem ist? Und Sie sagten schon, um die 5 Millionen Menschen in Deutschland und vielleicht sind es sogar noch ein paar mehr, wenn man alle möglichen Gelenke noch aus der Wirbelsäule nimmt, die überhaupt nicht als Arthrose manchmal diagnostiziert werden, die aber bei vielen Menschen auch eine Symptomatik machen, dann sind es vielleicht sogar doppelt oder dreifach so viele. Und da gibt es Gründe für. Und wenn wir jetzt beispielsweise ein Kniegelenk nehmen, dann haben Sie einen Oberschenkel- und einen Unterschenkelknochen und an deren mittleren Ende, wo das Knie sich eben dann bildet, gibt es eine Halterung von dem Unterschenkel und eine Ausdellung dieses Knochens am Oberschenkel, sodass es genau ineinander passt und dazwischen sind die beiden Menisken, der Innen- und der Außenmeniskus. Und wenn Sie auf dieses Knie drauftreten und auf dieses Bein auftreten, dann wird es ja komprimiert. Dann gibt es einen Druck und der Gelenkdruck steigt. Und wenn Sie das Knie wieder anheben und den Fuß anheben, dann wird es wieder in einen Unterdruck geraten. Und das ist wie eine Art Pumpmechanismus. Ein Druck und eine Entlastung und ein Druck und eine Entlastung. Und das führt dazu, dass das Blut, was in die Gelenkkapsel fließt, immer wieder in die Gelenkkapsel hineinfiltriert wird. Daraus wird die Gelenkflüssigkeit, die voller Mineralien und Vitamine und Fettsäuren und Aminosäuren sind. Und die werden in die Knorpelzellen und in die Meniskusanteile diffundiert, also passiv sozusagen hineingebracht. Und so ernährt der Körper auch Knorpel und Meniskus, sodass sie die Zellen, die ja dort sind, haben ja auch einen Gelenkstoffwechsel oder einen Zellstoffwechsel. Das heißt, sie brauchen Nährstoffe, sie müssen einen Zellstoffwechsel haben, sie haben einen Zellabfall, den sie wieder loswerden müssen, der muss auch wieder wegtransportiert werden. Das heißt, es sind ja genauso lebendige Zellen wie überall anders auch. Und warum sollten diese Zellen degenerieren? Dafür gibt es keinen Grund eigentlich. Es sei denn, irgendwie fehlt die Nährstoffzufuhr oder aber das, was diesen Regenerationsprozess stattfinden lässt, und ein Knorpelgelenk oder ein Knochen hat ein, die Zellen haben einen Lebenslauf von etwa einem Jahr. Nach einem Jahr sind alle Knochenzellen ersetzt und alle Knorpelzellen sind ersetzt. Und dieser Regenerationszyklus, der muss immer ungefähr ein Jahr sein. Wenn der mal mehr dauert, aufgrund von einer Problematik, die ich gleich ansprechen kann, dann haben sie mehr Zellabbau als Zellaufbau. Und wenn Sie das über Monate und Jahre und Jahrzehnte zulassen, natürlich haben Sie dann irgendwann ein degeneriertes Gelenk. Aber Sie kennen auch immer wieder Menschen, und in der Klinik sehen wir das ganz häufig, die haben beispielsweise eine Kniearthrose rechts, aber nicht links. Dann ist die Begründung für die Arthrose nicht, dass der Mensch jetzt so alt geworden ist oder dass die Belastung zu hoch war oder dass das genetisch bedingt ist. Das sind alles keine Ursachen für eine einseitige Arthrose, denn jemand, der auf einer Seite Arthrose hat, der ist ja nicht einseitig durchs Leben gehüpft. Der hat ja beide Beine gleich belastet. Man kann sich auch fragen, warum hat denn das Knie eine Arthrose, aber mein Sprunggelenk nicht? Weil das Sprunggelenk hatte eine etwas kleinere Oberfläche als das Knie. Eigentlich müsste das Sprunggelenk dann das erste sein oder die Zehengelenke, die arthrotisch werden. Aber es ist ja häufig nicht so. Und wenn das so ist, dass nur ein Kniegelenk Arthrose hat und die anderen in Ordnung sind, dann muss man sich eigentlich auf die Ursache nach diesem Problem machen. Und die findet man immer, wenn Sie eine asymmetrische Symptomatik haben, unabhängig von der Diagnose, haben Sie auch eine asymmetrische Struktur in der Nervenversorgung. Und die Nerven, die zu einem Gelenk ziehen und den Gelenkstoffwechsel kontrollieren, die kommen aus der Wirbelsäule. Das heißt, wenn ich beispielsweise beim Knie mal bleibe, dann weiß jeder Orthopäde, dass der dritte Lendenwirbelnerv zum Knie geht und er dort diesen Gelenkstoffwechsel steuert. Habe ich aber eine Fehlstellung an der mittleren Lendenwirbelsäule und ich kann Ihnen hier sagen, dass von allen meinen Kniepatienten 100% diese Fehlstellung haben, mehr oder weniger, dann ist eigentlich auch klar, dass dieser Nerv in seiner Funktion irgendwie beeinträchtigt werden muss. Und Sie haben da zwei Nervenwurzeln, eine rechts, eine links. Wenn die eine unter Druck gesetzt wird und die andere nicht, dann haben Sie nachher ein einseitiges Problem, ein Stoffwechselproblem. Denn unser zentrales Nervensystem ist unter anderem dafür da, dass alle unsere Zellen kontrolliert und regeneriert werden. Und wenn diese Kommunikation irgendwo unterbrochen wird oder zumindest schlecht beeinträchtigt wird, dann haben Sie das Problem, manchmal erst Jahre später, dass ein Symptom auftritt. In diesem Fall beispielsweise im rechten Kniegelenk. Kann man diese Fehlstellung beseitigen und die Kommunikation des Nervensystems mit dem jeweiligen Ort der Nervenversorgung verbessern, verbessert sich auch das Symptom, weil das Nervensystem nach wie vor dafür da ist, Gewebe zu heilen. Und dann ist es egal, um welches Gewebe es sich handelt. Und auch ein Knorpelgewebe kann sich dann erholen.
Das heißt, man muss den Knorpel nicht mal operativ, künstlich oder irgendwie aufbauen, sondern der Körper kann selber wieder neues Knorpelgewebe entstehen lassen.
Ich habe leider bisher noch nicht einen Nachweis erbringen können, dass ein Kniegelenk, was einen sehr schweren Gelenkschaden hat, nach einer Therapie wieder wie neu aussieht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was länger dauert. Ich habe aber schon erst vor 3 oder 4 Wochen eine Studie selber herausgebracht und geschrieben und veröffentlicht, die zeigt, dass Bandscheibengewebe wachsen kann. Also auch nachdem es degeneriert war, dass dieses Bandscheibenfach wieder aufgeht und das Bandscheibengewebe nachwachsen kann. Und wenn das für Bandscheiben gilt, und wir wissen, dass ein gebrochener Knochen von alleine heilen kann, wir wissen, dass Haut von alleine heilen kann, warum sollte es dann ein Knorpelgewebe nicht tun? Es ist wahrscheinlich einfach auch eine Frage der Zeit, und wenn ich einen Patienten habe mit einer schweren Arthrose im Kniegelenk und ich den behandle und wir sehen, dass das besser und besser und besser wird, dann werden die meisten Patienten, wenn sie symptomfrei sind, auch irgendwann die Behandlung abbrechen oder zumindest pausieren, sodass ich gerne natürlich wüsste, wie ging es denn weiter? Wenn man da jetzt noch weitermacht, kann man das weiter aufbauen, aber wir sind ja auch eine Privatpraxis und für viele ist es auch ein Aufwand, zu uns zu kommen. Und da ist klar, dass gewisse Grenzen auch dann sein werden. Aber theoretisch müsste es möglich sein, dass auch Knorpelgewebe sich regeneriert. Und ich sehe es nur insofern, als dass die Symptomatik verschwindet.
Und im Prinzip verschwindet die Symptomatik, wenn die Ernährung jetzt unseres beispielhaften Kniegelenks wieder stimmt. Und die Ernährung wiederum funktioniert dann, wenn letztendlich auch die Nerven vom jetzt in dem Fall entsprechenden dritten Rückenwirbel nach unten, wenn die nicht irgendwie eingeengt sind sozusagen. Also wenn der Wirbel die richtige Stellung hat. Wie kommt es, dass diese Wirbel manchmal eine Fehlstellung aufweisen?
Das kann traumatisch bedingt sein. Also wenn man einen Sturz hat, aufs Becken fällt, auf Eis ausrutscht oder von der Schaukel als Kind fällt. Ich immer als Unfallchirurg sehe ich ja schon Unfälle, bevor sie passieren, wenn ich so kleine Kinder auf dem Fahrrad sehe, einen Berg runterfahren und da ist irgendwo ein Stein im Weg oder eine Wand, dann sehe ich schon praktisch die Unfälle, bevor sie passieren, und habe dann immer schon Angst, dass da daraus sich dann auch Fehlstellungen entwickeln, traumatische Art, aber man sie nicht feststellen wird, weil man nicht danach sucht. Das habe ich nie gelernt, in meinem Studium nicht, in meinen beiden Facharztausbildungen nicht. Obwohl ich mich viel mit dem Bewegungsapparat auseinandergesetzt habe, habe ich diese Art, Medizin zu betreiben, nicht in der Medizin gelernt. Und deswegen bin ich relativ sicher, dass das meine Kollegen auch nie so gelernt haben. Sonst würden sie wahrscheinlich auch diesen Weg einschlagen. Und die Leute, von denen ich weiß, dass sie auch so arbeiten, haben genau den gleichen Erfolg. Und es ist aber nicht nur Trauma, es sind natürlich auch gewisse Fehlstellungen, die wir im Alltag haben. Wenn wir sehr viel sitzen, wenn wir viel mit digitalen Medien zu tun haben und auf das Handy schauen und den Kopf immer runtersenken, dann wird auch unsere natürliche Halswirbelsäulenkurve langsam verloren gehen. Ich sehe das bei den Kindern ganz häufig, die dann mit Migräne zu mir kommen oder mit ADHS oder mit irgendwelchen Schmerzen, die nicht sein sollten in dem Alter, eigentlich in keinem Alter. Und wenn man dann ein Röntgenbild macht, dann findet man in 100% der Fälle eine Abweichung von der Norm, so wie sie in jedem Lehrbuch beschrieben steht. Und bei der Arthrose, wenn man das verbessern möchte, geht es nur darüber, dass man diese Nährstoffe wieder in das Gelenk hineinbekommt. Und da das Nervensystem auch die Durchblutung kontrolliert und auch die Verteilung der Durchblutung, kommt man da auch wieder nicht drum rum, zu gucken, dass die Nervenversorgung sowohl der Durchblutung als auch des Gelenkes verbessert werden. Und das, was im Blut ist, wird dann filtriert. Wenn Sie sich von Mikrowellenpizza ernähren, wird das ins Gelenk filtriert. Wenn Sie sich von Bio-Gemüse und frischem, gutem Fleisch ernähren, dann werden die Mineralien, die Vitamine und die Fettsäuren und die Aminosäuren aus diesem Essen im Blut durch die Kapsel filtriert und dann in das Gelenk hineinkommen. Und nur so kann der Zellstoffwechsel sowohl von Nervenseite als auch von Ernährungsseite verbessert werden. Und soweit mir bekannt ist, ist das der einzige Weg, Gewebe auch wirklich zu regenerieren.
Das ist jetzt die Therapie. Was kann man vorbeugend tun? Denn viele Leute sind einfach darauf angewiesen, den Computer zu benutzen, vielleicht auch das Handy, weiß nicht. Aber kann man da irgendwas tun, um das nicht entstehen zu lassen, diese Fehlstellungen, die Sie beschrieben haben?
Ja. Das eine ist, dass man sich bewegt, wie unser Schöpfer es für uns vorgesehen hat. Das heißt, auf zwei Beinen aufrecht. Wenn man schon viel sitzt, dann ist es bestimmt nicht schlecht, wenn man immer wieder mal Pausen macht und sich streckt. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal auch Übungen, die man machen kann, sowohl therapeutisch, aber auch natürlich prophylaktisch, um die natürlichen Wirbelsäulenstellungen einigermaßen zu halten. Die Ernährung spielt eine Riesenrolle. Die Bandscheiben, aus denen ja diese Nervenwurzeln dann kommen, aus diesen Segmenten, die müssen ja intakt sein. Das heißt, sie müssen da auch genügend Blut und Ernährung in die Bandscheiben bringen. Und da bringen diese Übungen ganz viel. Man kann auch beispielsweise eine schöne Faszienrolle auf den Boden legen und sich dann rücklings auf diese Faszienrolle und auf dieser Rolle hoch und runter rollen und sich nach hinten strecken. Und so kann ich mir beispielsweise bei mir selber auch meine Wirbelsäulensegmente deblockieren und dementsprechend wieder den Bandscheiben Platz geben. Und das mache ich jeden Morgen, jeden Abend. Und das hilft mir zum Beispiel ganz gut. Da fühle ich mich immer gut.
Sie haben beispielhaft das Knie angesprochen, wo Arthrose auftreten kann. Wo überall kann sie denn auftreten?
Ja, in jedem Gelenk. Und da kommt es immer wieder auf die gleichen Faktoren an. Es muss eine Nervenversorgung, Beeinträchtigung geben und es muss eine meist damit verbundene Nährstoffbeeinträchtigung geben. Und wenn ich ein Problem habe an der unteren Halswirbelsäule, dann werde ich wahrscheinlich eine Daumensattelgelenksarthrose entwickeln, was ja eines der häufigsten Arthrosen ist. Wenn ich ein Problem habe an dem dritten Lendenwirbelkörper, dann wird es wohl eher das Knie betreffen, am zweiten Lendenwirbelkörper die Hüfte. Wenn ich einen Beckenschiefstand habe, dann wird es wahrscheinlich die Achillessehne entzündet sein oder ein Sprunggelenksproblem haben. Und so kann man das von Segment zu Segment verschiedenen Körperregionen allein aufgrund unserer gemeinsamen Anatomie schön nachvollziehen.
Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn man diese Arthrose spürt und man geht nicht zum Arzt?
Das Erste, was passiert, normalerweise ist eine Einschränkung der Beweglichkeit. Und oftmals werden dann kompensatorische Bewegungen durchgeführt, sodass man das im Alltag kaum oder gar nicht spürt. Irgendwann kommt halt diese entzündliche Komponente dazu. Das heißt, es wird anschwellen und also es ist ein bisschen dick, es ist überwärmt, es tut meistens auch weh. Und das ist ein Prozess, den auch das Nervensystem initiiert. Es ist ein vorsichtig orchestriertes Ereignis, diese Entzündungsreaktion. Es bedeutet, dass Ihr Körper oder vor allem das Nervensystem versucht, mehr Nährstoffe in dieses Gelenk zu bringen. Das heißt, es wird mehr Blut in die Kapsel gebracht und es sollen mehr Nährstoffe in das Gelenk hineinfiltriert werden. Das wird die Kapsel anschwillen lassen, das wird dann dick, es ist damit auch überwärmt und das ist natürlich auch sehr unangenehm. Aber man darf nicht vergessen, dass es ein Versuch ist, des Körpers geschädigtes Gewebe zu heilen. So funktionieren Entzündungen, dafür sind sie da. Sie kommen auch dann repetitiv und lassen wieder nach, wenn es dann durch ist. Und normalerweise lernen wir in der Medizin ja, Entzündungen zu hemmen mit Medikamenten oder mit Cortisonspritzen. Und das tut natürlich dem Patienten erstmal gut, weil diese Entzündung dann weg ist oder langsam verschwindet. Man darf nur nicht vergessen, dass das die Heilkomponente, die ja beabsichtigt war vom Nervensystem, unterbunden wird. Also deswegen sehen wir auch nie, dass Arthrose heilt, weil wir es einfach symptomatisch unterbinden.
Eigentlich ist diese Behandlung dann konträr zu dem, was man machen sollte. Man sollte ja eigentlich die Entzündung leben lassen oder dann eben durch die Beseitigung der Fehlstellung eigentlich dann wieder den Weg für die Nährstoffe öffnen.
Es ist sogar so, dass ich mit dieser Therapie die Entzündung fördere. Und das sage ich den Patienten auch vorher. Nicht, dass sie dann überrascht sind, dass am nächsten Tag plötzlich irgendwie mehr Schmerzen sind. Das kann manchmal sein. Zwar nicht in der Mehrheit der Fälle, aber ich bereite die Patienten darauf vor. Manche spüren das mehr als Muskelkater. Manchmal kommen die Leute auch wegen irgendwelchen Rückenschmerzen zu mir und ich behandle die Wirbelsäule und am nächsten Tag tut das Knie auf einmal weh. Obwohl ich das Knie gar nicht angefasst habe. Aber das kommt daher, weil auf einmal Platz irgendwo entstanden ist, dass das Nervensystem nutzt, um Gewebe zu heilen, was es vorher gar nicht konnte. Aber es war noch nicht symptomatisch. Das heißt, die Patienten merken dann, wo noch vielleicht Kleinigkeiten sind, die nicht in Ordnung sind. Und der Körper fängt an, durch Entzündungsreaktionen Gewebe zu heilen, unabhängig davon, wo. Und das ist dann auch sehr interessant zu hören, bei welchen Patienten was genau passiert. Ich versuche das dann immer nachzuvollziehen anhand des Röntgenbildes und anhand des klinischen Befundes. Aber das ist, soweit ich das zumindest überblicken kann, in der Medizin unbekannt, diese Art von physiologischen Zusammenhängen. Zumindest habe ich es nur so nie gelernt. Aber es macht viel mehr Sinn.
Bedeutet also eine Entzündung im Prinzip einen Heilungsprozess? Oder kann Entzündung, wenn Entzündungsherde zu häufig im Körper auftreten, kann das dann auch zu Alterungsprozessen führen?
Die Entzündung selbst, wenn es nicht bakteriell ist, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Infektionsentzündungen, sondern wirklich von Entzündungen, die durch das Immunsystem vom autonomen Nervensystem kontrolliert ablaufen, das ist immer ein Versuch des Körpers, Gewebeschaden zu reparieren. Nicht umgekehrt. Die Entzündung macht keinen Gewebeschaden, sie repariert Gewebe. Und wenn irgendwo ein Gewebeschaden aufgetreten ist, ist das schon, zumindest wenn man das jetzt mal mit den üblichen Begriffen erklären möchte, eine Alterungserscheinung. Aber auch das Alter selbst ist ja gar nicht entscheidend. Ja, wenn man jetzt einen 100-Jährigen hat, der hat eine Arthrose auf der rechten Seite im Knie, aber links eben nicht. Beide sind gleich alt, beide sind gleich belastet, aber eins hat ein Problem, das andere nicht. Das heißt, das Alter an sich ist gar nicht so das eigentlich Entscheidende, sondern es ist eher die Länge oder die Dauer der Einschränkungen. Und natürlich, je älter man wird, desto länger ist sie üblicherweise. Aber ich habe ja genauso gut 30-, 40-Jährige mit Arthrose und meistens auch nicht auf beiden Seiten gleich. Und dann kann man das nicht wirklich auf das Alter schieben. Und die Entzündungsreaktionen sind nur aufgrund eines schon veränderten Gewebes.
Also Fehlhaltungen können Ursache sein, Unfälle, manchmal auch weit zurückliegende Unfälle können ursächlich sein. Was macht man denn, wenn angeborene Fehlstellungen vorliegen, so zum Beispiel ein, weiß ich nicht, verengter Spinalkanal oder irgend sowas?
Also ich habe zum Beispiel einen Jungen mit Spina Bifida. Das ist, wenn die Rückseite des Rückenmarks am Spinalkanal oder auch an der Wirbelsäule selbst und manchmal auch an der Haut nicht geschlossen wird. Und dann gibt es da irgendwo eine Öffnung und manchmal wird es auch operativ bei Geburt dann schon korrigiert. Und ich selbst habe ja als Orthopäde mit Spina Bifida nicht allzu viel zu tun gehabt. Das waren meist die Neurologen oder dann eben die Neurochirurgen. Und deswegen war ich selber gespannt und das war ich glaube, der war 7 oder 8 Jahre alt und er hatte einen kleinen Bruder oder sagen wir mal einen jüngeren Bruder, aber der jüngere Bruder war entweder genauso groß wie er oder sogar ein bisschen größer und das war natürlich auch für das Ego des Jungen schlecht, wenn der kleine Bruder größer ist in dem Alter, Katastrophe. Und ich habe dann ein Röntgenbild von seiner Wirbelsäule gemacht und er hatte eine massive Fehlstellung da, wo die Spina Bifida war. Das heißt, vielleicht war schon während der Embryonalzeit, wie Sie sagen, eine Fehlstellung in der Wirbelsäule, die zu einer verschlechterten Kontrolle von Gewebeentstehung dann beiträgt und daraus resultierend bei Geburt, denn diese Spina Bifida gesichtet wurde, na klar kann und manchmal muss man das auch operieren, Aber dann würde ich da nicht Schluss machen, sondern ich würde dann sagen, woher kommt es denn? Und es ist dann nicht die Genetik, sondern es ist offensichtlich irgendein strukturelles Problem bei dem Jungen. Ich habe den, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal behandelt und der hat dann einen Schuss nach oben gemacht, einen Wachstumsschub, dass der das nächste Mal strahlend in die Praxis kam, weil sein kleiner Bruder bestimmt 4-5 Zentimeter kleiner war als er. Und dann war die natürliche Hierarchie wiederhergestellt und alle waren glücklich und das war natürlich schön. Die Fehlstellung ist deswegen nicht weg. Aber zumindest ist die Biomechanik in der Wirbelsäule so gebessert worden, dass auf einmal wieder Hormone und Gewebewachstum und all diese Dinge wieder möglich waren.
Das heißt, da ist also auch ein Kraut gewachsen, wenn eben Dinge angeboren sind, die nicht durch jetzt einen Unfall oder durch einfach chronische Fehlhaltungen entstehen.
Es gibt Grenzen. Ich habe natürlich dann manchmal auch so geistig und körperlich Behinderte, wenn es strukturell natürlich schon deutliche Einschränkungen gibt, da gibt es Grenzen, was man da machen kann. Und sage ich aber auch gleich von vornherein den Menschen nicht, dass sie jetzt glauben, dass derjenige jetzt zum Mond fliegt als Astronaut und Professor für Physik und Olympiasieger wird, sondern da muss man einfach gucken, was kann man machen, um das Leben möglichst zu erleichtern, vielleicht auch einfach nur die Pflege zu erleichtern. Dass jemand sich alleine im Bett umdrehen kann oder vielleicht alleine anziehen kann oder solche Dinge. Und das ist ja auch etwas für Senioren, was wichtig ist, ne? Einfach um eine Sturzprophylaxe zu betreiben. Weil jeder weiß, wenn man im Alter einmal gestürzt ist und sich irgendwas bricht, meistens ja die Hüfte, das geht dann nachher ja, dann relativ schnell. Also möglichst lange mobil zu bleiben und sicher auf den Füßen zu stehen, das ist ja schon wichtig. Und die Arthrose nimmt einem auch die Stabilität des Gelenkes. Und das war Ihre Frage ja eben, was kann im schlimmsten Fall passieren? Das ist nachher die Instabilität vom Gelenk. Und da kann man gar nicht mehr richtig auftreten. Und man fühlt sich auf den Beinen unsicher. Und das führt nicht selten auch zu Stürzen und zu Knochenbrüchen. Und dann die Krankenhauszeit mit der OP und Anästhesie und Reha. Und nicht alle verkraften das. Und manchmal endet das dann auch dann mit dem Tod.
Es ist ja auch nicht zwingend erstrebenswert, unbedingt Olympiasieger zu werden. Sie haben mal geschrieben, dass meistens die Silbermedaillengewinner länger leben als die Goldmedaillengewinner. Ja. Das ist statistisch nachgewiesen. Wie kommt das denn?
Ja. Ich weiß nicht, ob es da echte, groß angelegte Studien gibt. Das ist eine Beobachtung, die gemacht wurde, dass Goldmedaillengewinner im Schnitt nicht so lange leben wie Silbermedaillengewinner. Das habe ich ja in meinem ersten Buch. Ich fand es eher eine interessante Nebennotiz. Vielleicht ist es so, dass Goldmedaillengewinner ein bisschen getriebener sind, dadurch ein etwas erhöhtes, vielleicht einen erhöhten sympathischen Einfluss haben. Das ist natürlich auf Dauer auch nicht gut. Ob das jetzt wirklich darin liegt, das kann ich Ihnen aber nicht sagen.
Aber gibt es das Phänomen, dass man quasi, wenn man Ausdauertraining macht, es irgendwann mal an einem bestimmten Punkt es auch wirklich übertreibt und es dann schädlich wird?
Wenn die Nervenversorgung und Nährstoffversorgung nicht mehr ausreicht, um diesen Gewebeschaden zu reparieren. Das ist bei Sport ja ist genau das Gleiche. Sie haben beim Sport erstmal einen Gewebeschaden gesetzt. Wenn Sie einen Halbmarathon laufen, dann machen Sie Muskelfasern kaputt. Sie machen Knorpelzellen kaputt. Sie machen Sehnenzellen kaputt. Aber Ihr Nervensystem ist dazu da, genau diese Schäden zu ersetzen. Das macht es im Schlaf, in den Tiefschlafphasen. Und da ist der Parasympathikus stark aktiv und der muss auch stark aktiv sein, damit er diesen Gewebeschaden durch Entzündungsreaktionen wieder heilt. Und er heilt es sogar so, dass es nachher stärker ist als vorher. Und dann ist diese gleiche Leistungsfähigkeit oder gleiche Leistung nächstes Mal einfacher als davor. Und das ist bei Arthrose letztendlich das Gleiche, dass wenn ich einen Ultramarathonläufer habe, der 200 bis 300 Kilometer pro Woche läuft, die haben nicht mehr Arthrose als Büroarbeiter. Also es liegt nicht an der Belastung, weil die Belastung mit dem jeweiligen Gewebeschaden repariert wird, wenn die Reparaturmechanismen dazu in der Lage sind. Und sie sind dazu in der Lage, wenn ich mich gut ernähre und wenn meine Wirbelsäulenbiomechanik gut ist. Und wenn sie das nicht ist, dann kommt es bei einer bestimmten Belastung zu einer Verletzung oder zu einer Entzündung oder zu einer Degeneration. Und das ist immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt und dann muss man sich auf die Suche machen, was nicht stimmt. Und das kann man dann reparieren und dann geht das in der Regel danach auch besser.
Eine genaue, exakte Ursachen Forschung oder Ursachenfindung ist eigentlich immer die Voraussetzung für den Erfolg. Und ich glaube, einen etwas neuen Weg geht auch Dr. Matthias Meyer in seiner ganzheitlichen Medizin. Er sagt, die Ursachen jeder Erkrankung müssen gefunden werden, um sie zu beseitigen. Er sagt nicht heilen. Warum, Herr Dr. Meyer, benutzen Sie nicht gerne das Wort Heilung?
Das ist ja im Deutschen auch ein bisschen, gibt es ein bisschen eine sprachliche Besonderheit. Zum einen, wenn jemand sagt, ich gehe zum Heiler, dann hat das gleich so einen etwas unseriösen Touch für viele. Oder vielleicht sogar irgendwas Religiöses, was dann viele als es irritiert manchmal. Zum anderen ist es so, dass ich ja auch überhaupt nichts heile. Ich fasse den Patienten an, ich versuche zu verbessern, was ich verbessern kann und muss dem zentralen Nervensystem und dem Körper dieses Menschen die Heilung überlassen. Soweit ich das überblicke, kann nur das zentrale Nervensystem eines Menschen genau diesen einen Menschen heilen. Und da kann ich nur versuchen, dieses zentrale Nervensystem seine Arbeit machen zu lassen. Und deswegen ist es der Mensch selbst, der sich heilt. Aber ich versuche, die entsprechenden Impulse zu geben, damit das besser funktioniert.
Im Zusammenhang mit dem Schlaf haben wir jetzt auch das Stichwort Entzündung gehört, ein wiederholtes Mal in dieser Sendung. Und Sie hatten vorher schon gesprochen von bakterieller Entzündung, quasi so ein bisschen als Gegensatz zu jener Entzündung, die Heilungsprozesse begünstigt. Was machen Sie denn mit bakteriellen Entzündungen, wenn die sozusagen von den Patienten zu Ihnen gebracht werden? Ist das dann ein ganz anderer Behandlungsweg oder was macht man?
Ja, das ist ganz anders. Also die kommen auch gar nicht zu mir. Das sind Dinge, die dann tatsächlich operiert werden müssen, zumindest arthroskopisch, also mit einer Gelenkspiegelung. Das kann ja auch dramatisch dann verlaufen, auch teilweise sehr, sehr schnell. Und das heißt, die entsprechenden Gelenke sind hochrot und dick und geschwollen, tun sehr weh, diese klassischen Entzündungszeichen. Und wenn man es dann entweder punktiert oder wenn man eine Blutuntersuchung macht, dann sieht man sofort, okay, das ist eine bakterielle Entzündung. Das sieht man an den Blutwerten, aber auch natürlich am Punktat. Und wenn man das gesichert hat, dann bin ich der Letzte, der sagt, dass jetzt irgendwie an der Wirbelsäule irgendwas manipuliert werden muss. Da ist die klassische Medizin, wie wir sie kennen, Gold wert. Also für solche akuten Geschichten. Da bin ich dafür, dass die Unfallchirurgen, die Orthopäden, die Messer wetzen und der Mensch auf den Tisch kommt. Denn nur so kann ein entstehender Gewebeschaden durch die bakterielle Entzündung verhindert werden oder zumindest in Grenzen gehalten werden. Aber auch da muss man sich genau genommen fragen, woher kommen denn jetzt auf einmal Bakterien in dieses Gelenk rein? Und warum sind sie in dieses Gelenk und nicht in ein anderes? Das heißt, wenn da irgendwelche Bakterien im Blut sind und sich dann irgendwo absiedeln, dann gibt es einen Grund dafür. Ein Grund kann sein Fremdoberflächen. Das wissen wir von sowohl Prothesen. Da ist immer die Angst von Orthopäden, dass da diese Prothesen sich infizieren. Es gibt es bei Herzklappen das Problem und bei sonstigen Implantaten. Oder aber, wenn ein Immunsystem lokal geschwächt ist. Und auch das Immunsystem wird vom Nervensystem kontrolliert. Und da sind wir schon wieder bei diesem Problem, dass wenn ich immer wieder sogar bakterielle Entzündungen ohne äußere Einflüsse in einem Gelenk habe, dann ist ja irgendwas nicht okay mit diesem einen Gelenk. Und dann würde ich mich auch da wieder fragen, woher kommt das? Und meistens ist es ja dann wieder so, dass die Nervenversorgung dieses Gelenks eingeschränkt sein muss, weil dann die lokale Immunität auch nachlassen wird und dementsprechend wird es Bakterien dort einfacher sein, dort eine Entzündung hervorzurufen. Und in anderen Gelenken eben nicht.
Wie pflege ich denn mein Immunsystem am besten? Was kann ich da tun?
5 Dinge. Zum einen braucht man eine gesunde Biomechanik der Wirbelsäule, weil das zentrale Nervensystem auch dem Immunsystem übersteht, also hierarchisch. Und sie brauchen eine autonome Balance. Das heißt, ich habe ja schon ein paar Mal hier auf Sendung berichten dürfen, das autonome Nervensystem steuert alle unbewussten Stoffwechselvorgänge. Und darunter gehört auch das Immunsystem. Wenn ich in einen sympathischen Stress gelange, wird mein Immunsystem anders funktionieren, als wenn ich im Parasympathikus bin. Und eine autonome Balance wird mich besser adaptieren lassen und das Immunsystem insgesamt verbessern. Und wenn ich beispielsweise im sympathischen Stress bin, dann werden vermehrt Entzündungsprozesse ablaufen. Und die sind sozusagen messbar. Und wenn ich es schaffe, die autonome Balance hinzubekommen, das kann man unter anderem mit einer Wirbelsäulenbehandlung, dann weiß ich, dass das Immunsystem auch besser wird. Da gibt es eine ganz klasse Studie zu Krebs, dass Metastasen vor allen Dingen dann entstehen, wenn jemand im sympathischen Stress ist. Und wenn ich diesen sympathischen Stress reduziere, dann kann ich damit ja auch sagen, dass ich die Chance auf Metastasen verringere. Das ist ja auch was Tolles. Und ich habe das jetzt noch nicht selber ausprobiert, aber die Studie hat das gefunden.
Wie kann man diesen Stress reduzieren, den sympathischen Stress?
Genau, das eine ist die Wirbelsäulenbehandlung, weil das ein mechanischer Stress genau auf Nerven ist. Und das zu reduzieren, ist das, was ich am besten kann. Was man natürlich auch machen kann, ist eine gesunde Ernährung. Denn ein gesundes Immunsystem hängt ab von beispielsweise Zink und Kupfer und Vitamin D. Vitamin D vor allen Dingen dann, wenn man in die Sonne geht. Also Sonneneinstrahlung, das kennen wir von den ganzen Grippeerkrankungen. Die passieren ja nicht, weil die Grippe im Sommer einen Ausflug in den Süden macht, sondern weil wir Viren ständig um uns herum haben. Aber das Immunsystem ist in so Ende Winter, Februar, März in einer vulnerablen Lage, weil wir alle praktisch kein Vitamin D mehr durch unsere Haut synthetisieren, weil uns die Sonne fehlt. Und dann, weil Vitamin D so ein wichtiger Stimulator für das Immunsystem ist, fehlt uns dann ein bisschen diese Abwehrkraft. Und das ist der Moment, wo diese Grippewellen jedes Jahr zuschlagen. Das heißt, dass man natürlich auch eine gewisse Sonnenexposition braucht, ohne sich natürlich dabei zu verbrennen. Also gute Wirbelsäule, gute Ernährung, draußen am besten auch jeden Tag bewegen, also Sport machen. Und ich glaube, es ist fast egal, was für eine Sportart, solange man das gerne macht. Eine emotionale Ausgeglichenheit ist wichtig, weil auch ein emotionaler Stress eine autonome Dysbalance mit sich bringen muss. Genau, und ich glaube, das waren die fünf.
Zink, kann man das selber wahrscheinlich nicht produzieren? Wie nimmt man das am besten auf?
Also das sind ja diese ganzen Mineralien, die nur in der Erde entstehen. Nur die Erdkruste hat Mineralien. Wir können die nicht selber herstellen in unserem Körper. Das heißt, wir müssen sie über unsere Ernährung aufnehmen. Und es ist auch nicht so, dass man beispielsweise einen Calciumstein nimmt und den isst und glaubt, man würde jetzt starke Knochen bekommen. Denn die Erdkruste hat die Mineralien für die Pflanzenwelt. Und die Pflanzen sind in der Lage, durch im Übrigen Bakterien und Viren an ihrer Wurzel die Mineralien aus dem Boden herauszusaugen und in pflanzlich bioverfügbare Mineralien für Lebewesen, wie wir beispielsweise, verfügbar zu machen. Das heißt, ich kann nicht einen Calciumstein, einen Zinkstein oder einen Aluminiumstein essen und glauben, ich würde damit eine Nahrungsergänzung betreiben. Ich muss das machen, indem ich lebendige, bioverfügbare Mineralien zu mir nehme. Und es ist auch nicht so, als ob ich einfach nur eine Zinktablette nehme, die vielleicht auch pflanzlichen Ursprungs ist und dann glaube, dass alles gut ist. Es ist ein Teil. Wir haben mindestens 60 Mineralien, die wir alle brauchen. Und wir brauchen dann 16 Vitamine und 12 Aminosäuren und 2 bis 3 Fettsäuren. Und wenn Sie davon sich eins ausruhen, sagen, ich nehme jetzt nur Calcium oder ich nehme nur Magnesium, vielleicht haben Sie zufällig einen Treffer und können damit etwas verbessern. Aber eigentlich sollte man alle aufnehmen, die man braucht und nicht sich ein oder zwei herauspicken. Und das ist auch ein Problem mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, dass sie dann in einen Supermarkt gehen oder Apotheke und da gibt es dann Magnesium. Und da gibt es Calcium, da können sie ein bisschen Zink und dann gibt es noch eine extra Dose, wo ein bisschen Kupfer drin ist. Aber so funktioniert es ja nicht. Sie müssen ja, weil die Nahrung ja eigentlich komplex ist und eine gewisse Zusammensetzung haben sollte, müsste man auch, wenn man Nahrungsergänzungsmittel schon zu sich nimmt, eine Zusammensetzung von diesen Mineralien und Vitaminen zu sich nehmen und nicht einzelne sich herauspicken.
Welche Nahrungsmittel darf man da oder sollte man da unbedingt zu sich nehmen?
Also ich bin eigentlich ein Fan von einer pflanzlich basierten Diät. Allerdings bin ich kein Gegner von Fleisch. Also wenn man gutes Fleisch hat, wenn das alles biologisch ist, wenn es nicht durch gentechnisch veränderte Lebensmittel in der Nahrung dieses Tieres verbunden ist, wenn es kein Tier ist, was in einem Stall hausen musste, wo es noch nicht mal Platz hatte, sich hinzulegen und total gestresst war, das wird die Qualität jetzt mal rein aus biologischer Sicht so vermindern, dass es mir danach als derjenige, der es verzehrt, auch nicht gut tut. Und auch wenn ich in einer modernen Welt lebe, aber ich stelle mir schon vor, wie ist ein Fleisch eines Bisons, wenn 10 Indianer das mitten in der Herde unter strahlendem Sonnenschein erlegen und dann abends am Lagerfeuer das zusammen essen. Das ist eine ganz andere Qualität des Essens, als wenn dieses Tier elendig in irgendeinem Stall verreckt ist, nachdem es mit Antibiotika und Impfung vollgepumpt wurde und gestresst war sein ganzes Leben und dann in Plastik verpackt und dann kommt es in die Mikrowelle. Das ist keine Ernährung mehr. Und dann kann ich auch davon nicht viel Nährstoffe erwarten. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwie krank werde.
Bei Vitamin D, da haben wir eigentlich auf ganz einfache Art eine gute Nachricht. Es wird Frühling, es wird heller, die Tage werden länger. Wir hatten viel Sonne in letzter Zeit. Ist es gut, diese Sonne sich reinzuziehen? Ich glaube, Sie sagen, die Mittagssonne bringt eigentlich für den Vitamin-D-Aufbau mehr als die frühmorgendliche oder die Abendsonne. Wie kommt denn das?
Weil die UV-Strahlung, die für Vitamin-D-Synthese in der Haut zuständig ist, in zwei Gruppen gruppiert werden kann. Das eine ist UVA, das andere ist UVB. Und die haben eine leicht unterschiedliche Wellenlänge. Und es bricht bei 45 Grad anders. Wenn Sie also eine Sonneneinstrahlung haben von 45 Grad oder darunter, also früh morgens oder spät abends, dann wird UVB mehr die Haut erreichen. Und das ist die Strahlung, von der man ausgeht, dass sie auch für die Krebsentstehung eine Rolle spielt. Die UVA-Strahlung, die dann von 45 Grad plus entsteht, also in der späten Vormittag oder frühen Mittagszeit, die ist vor allen Dingen für die Vitamin D Synthese zuständig und das ist das, was es macht und weniger für die Krebsentstehung. Also es ist ein bisschen konträr zu dem, was man sich vielleicht vorstellen würde.
Genau, Oma sagt immer, geh nicht um Mittag raus genau. In die brennende Sonne.
Genau, also man sollte sich natürlich nicht einen starken Sonnenbrand holen, dass das ungesund ist, das wird wohl jedem einleuchten. Aber es ist die UVA-B-Strahlung, die vor allen Dingen mittags um mittags herum auf die Sonne prallt, die eine Vitamin-D-Synthese macht und die nachher das Immunsystem um ein Vielfaches stärkt. Man hat sogar eine Studie gemacht, jetzt gerade bezüglich dieser Corona-Pandemie, dass der wohl deutlichste Faktor, der darüber entscheidet, ob jemand einen schweren Schaden an dem Virus nimmt oder nicht, der Vitamin-D-Spiegel ist. Also in Tansania hat man dann bei den Naturvölkern geschaut, wie der Vitamin-D-Spiegel da ist und da hat man gesehen, dass die Maasai manchmal über 50 auf dieser Tabelle hatten. Und in Louisiana oder auch bei den somalischen Einwanderern in Schweden, die dann teilweise auch gestorben sind, die hatten noch nicht mal eins. Das heißt, die Maasai hatten 50 bis 100 mal mehr Vitamin D als ihre, sagen wir mal, genetisch Verwandten, die in anderen Anteilen der Erde unterwegs waren, wo sie vielleicht auch gar keine Vitamin D-Synthese mehr machen können. Jemand mit einer sehr dunklen Hautfarbe wird im hohen Norden Schwierigkeiten haben, Vitamin D herzustellen. Das heißt, seine Gesundheit wird dann eine andere sein, als wenn er die für ihn adäquate Sonneneinstrahlung bekommt.
Kann man so in der späten Winterzeit durch Einnahme von Vitamin D irgendwie das ein bisschen verbessern?
Also so mache ich's. Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass eine Vitamin-D-Supplementation besser ist, als nichts zu tun. Man darf nicht vergessen, dass Vitamin D gar kein Vitamin ist, sondern ein Hormon. Und es wird aus Cholesterin in der Haut hergestellt, üblicherweise. Und Hormoneinnahmen ist ja immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte, weil sie dann etwas ihrem Körper zuführen, was eigentlich von selbst hergestellt werden soll. Und sie spielen ein bisschen mit dem Hormonspiegel, den ihr Körper an sich anstrebt. Aber bei Vitamin D mache ich persönlich da eine Ausnahme. Es gibt aber auch andere Meinungen dazu. Und ich habe seit Jahren keine Erkältung mehr gehabt. Also ich habe das Gefühl zumindest, dass ich damit ganz gut zurechtkomme.
Wie kann man Sie denn erreichen, Herr Dr. Meyer?
Also über die üblichen Kanäle. Es gibt eine Internet-Webseite mit allen Kontaktdaten. Man kann sich da auch reinlesen. Wir haben da auch eine ganze Reihe von Videos auf YouTube, Instagram, Facebook, wo auch immer Sie da unterwegs sind, wenn Sie einfach nur ein bisschen Informationen über das Ganze haben möchten. Es gibt dieses Buch, Der Mensch zu schlau zum Überleben. Jetzt kommt wahrscheinlich dann das nächste E-Book raus im Mai. Das heißt dann auch chronische Erkrankungen rückgängig machen, um es klar und deutlich auszusprechen. Und ich denke, dann wird man auch die Kontaktinformationen, das sind dann, wir heißen Impulse Health Management und sind am Ehinger Tor hier in Ulm lokalisiert.
Es war wie immer instruktiv und mit hohem Unterhaltungswert. Herzlichen Dank, Herr Dr. Meyer, fürs Kommen. Und es war das Thema Arthrose. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören. Friedrich Hock, mein Name.